Das war doch ein Anspiel wie aus dem Leben gegriffen, oder? Wer von euch kennt denn so ähnliche Gespräche? Eine ganze Reihe. Ja, das sind die tollen Gespräche, wenn man nicht nur als Personen aufeinander prallt, sondern wenn es gleich mehrere unterschiedliche Welten sind. Man sagt, was für eine Schnittmenge gibt es denn da? Zum Anspiel war das diese brubbelige Oma, die eigentlich alles immer besser weiß. Cool. Wenn man alles immer besser weiß, jede Deutung für sich gepachtet hat. Wenn die Frau sagt, was heute passiert ist, alles Murks, dann ist es so. Sie hat ja recht. Und dann solche Sätze wie, klar, wir müssten mal verändern, nicht nur reden. Ich liebe diese Mannsätze. Es war so schön, es ist mal richtig. Uns betrifft immer alle, nur nicht den, der sie sagt. Klasse, man müsste mal, es müsste mal, super. Das sind die Sätze, mit denen man die Welt garantiert nicht bewegt. Und unsere Oma, die wusste ja auch sehr genau, warum nun gerade sie sich nicht verändern musste oder könnte oder sollte. Es gibt ja viele gute Argumente, sein eigenes zu verteidigen. Das ist also eine Welt, die festgelegt ist in ihrer Spur. Ist alles immer schon klar. Und vor allem die Rolle der Schuldigen ist sofort definiert. Was bleibt da am Ende? Sie sagte Asche. Ich würde sagen Zynismus. Das bleibt, wenn alles eingespurt ist. Und dann war da noch die besorgte, um Ausgleich bemühte Mutter. Die musste mit den Schnoddrigkeiten ihrer eigenen Mutter immer kämpfen. Immer ausgleichen. Immer abfedern. Und dann kommt noch der Haushalt dazu. Das ist ja wirklich auch nicht wenig. Und dieses ganze große Ganze, was wie erdrückend ist, das drückt und zieht mich hinein in meine eigene kleine Welt. Mein Sofa, meine Musik, mein Kaffee oder Tee. Die Welt ist zu komplex. Aber diese Mutter hatte immerhin noch Werte. Ihr war der Glaube wichtig und dass das Leben einen Sinn macht. Wir sollten sie nachher mal fragen, welchen Sinn sie denn meint. Die Antwort ist sie schuldig geblieben. Und dann haben wir noch die angepasste Tochter gesehen, die gelernt hat, mit den Welten ihrer Mutter und ihrer Großmutter so weit umzugehen, ohne sich selbst da hineinziehen zu lassen. Obrus zu hören statt Edward Grieg. Kopfhörer rauf, die signalisieren, ich will in meiner Welt bleiben. Lass mich in meiner Welt. Und da kann manches zusammengehören, was eigentlich nicht zusammenpasst. Was bleibt dann am Ende? Die Antwort ist noch offen. Drei Welten, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Apropos Obrus, vielleicht habt ihr es gehört, das war ja das Zitat da drin. Wer von euch kennt denn diesen Rap auswendig? Das ist jetzt mal die Prüfung vor der Einsegnung. Ganz spontan, ich gehe mal schon zur Seite. Wir haben ein Mikro, wer kennt den auswendig? Zögern. Also ich werde ihn euch mal vorlesen, ja? Also lesen. Ein Teil davon, der ist ziemlich lang. Ich lese nur. Da heißt es, das hier ist real, das ist Fake, kein Hype. Wir haben das alles echt erlebt, kein Scheiß. Und selbst wenn alles untergeht, eins bleibt. Das hier ist mehr, das ist safe, kein Hype. Jo, Digga, das ist safe, kein Hype. Alle. Es gibt so ein Sprichwort, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich glaub, okay, ich fange dann auch mal an. Also, jo, Digga, das ist safe kein Hype. Alle Ketten sind weg, befreit. Was sind 100 Jahre Lebenszeit gegen diese Ewigkeit? So viele Trends, doch sie sind weg und kommen nie wieder. Doch auch in 1000 Jahren, Jesus ist Sieger. Ja, seine Liebe ist wie Antidepressiva. Bro, das ist safe kein Hype. Also wer von euch Übersetzungshilfe bräuchte nach dem Gottesdienst, kann sich gerne an unsere Teenies wenden. Die haben das safe drauf. So, und nun spreche ich euch mal direkt an. Ich habe leider keine Taschentücher mit um die Tränen zu trocknen. Heute ist der letzte Tag, wo der Teen Club für uns da war. Ihr verkraftet es auch so. Ihr seid ja schon in der Jugend, es geht gut weiter. Das ist die Botschaft. Es geht gut weiter. Und trotzdem ist so ein Tag wie heute ein Tag, der einen Einschnitt markiert. Früher, als ich eingesegnet wurde, hatte ich dann das Gefühl, jetzt bin ich erwachsen. Fand das nur merkwürdig, dass das von meiner Umwelt nicht unbedingt so geteilt wurde. Aber ich war erwachsen. Aber ganz ohne Spaß. Es kommen auf euch mit Spaß. Es kommen auf euch Zeiten zu, wo ihr wichtige Entscheidungen treffen werdet und dürft. Entscheidungen für euer Leben. Und jetzt seid ihr dann doch auf dem besten Wege, erwachsen zu werden, die das dann tun und das anpacken. Und es ist gut, Entscheidungen zu treffen. Es ist gut, Verantwortung zu übernehmen. Und wahrscheinlich seid ihr jetzt schon auch in einer Phase drin, wo ihr merkt, das, was meine Eltern denken, das ist manchmal ein bisschen seltsam. Ich denke ganz anders. Oh, wie die das Problem angehen, so würde ich es gar nicht annehmen. Wie die sprechen, nee, so spreche ich gar nicht. Ihr seid in einer Phase, wo ihr vieles, was euch vorgelebt wurde oder vorgesetzt wurde, hinterfragt. Und das ist gut. Macht das. Denn nur so könnt ihr euren Weg finden. Und das ist die Chance, dass ihr euren eigenen Weg findet. Und zugegeben, ihr startet eure Entdeckungsreise in euer Leben in Zeiten, die sind jetzt nicht so prickelnd. Also vor 10 oder 20 Jahren war es vielleicht ein bisschen entspannter. Wissen es alle, die Pandemie ist zwar nicht mehr mit Masken und Abstand zu sehen, aber die Nachwirkungen, 3 Jahre komisches Leben, 3 Jahre Jugendzeit, Krieg und Klimakrise, die Klimakleber werden Berlin morgen lahmlegen und die nächsten Wochen und Monate, das ist allgegenwärtig. Das können wir gar nicht wegdiskutieren. Und etwas, was wir kaum so merken, in unserer Gesellschaft schleichend werden die Meinungen immer mehr gleichgeschaltet. Und man merkt es dann, wenn schon Shitstorm losgetreten wird, weil irgendwer irgendwas gesagt hat. Eine merkwürdige Zeit. Auch eine schwierige Zeit, ja. Aber das Coole ist, dass ihr in dieser Zeit lebt, ist kein Zufall, sondern Gott hat sich ja für jedes Leben etwas ausgedacht, also auch für euch. Er hat gesagt, ich traue es euch zu, dass ihr in dieser Zeit lebt und nicht nur überlebt, den Kopf über Wasser halten, gerade noch, dass ich nicht ertrinke, sondern in so einer herausfordernden Zeit mit Jesus euren Lebensweg gehen, Entscheidungen treffen, das Leben anpacken und gestalten. Darum segnen wir euch, weil wir von Herzen gerne euch das gönnen, dass ihr mit Jesus so unterwegs sein könnt. Was ist echt und was bleibt? Das ist die Frage. Und diese Frage stellt sich für euch ja auch in ganz persönlicher Weise. Wer bin ich? Wer kann und wer sollte ich sein? Wie finde ich meinen Weg in diesen unübersehbaren Möglichkeiten, die es gibt? Was ist das, was mir Halt gibt? Welche Antwort ist tragfähig für mich? Was ist echt und kein Fake? Fake News sind ja keine Erfindung der Ära Trump. Seitdem sind sie salonfähig geworden. Aber die gibt es, solange es Menschen gibt. Was neu ist, ist, glaube ich, nur, wie rasant schnell sie sich überall hin verbreiten. Sodass man sich dann fragen muss, ist das wahr oder ist es nicht? Und für alle älteren Semester unter uns, das Wort Hype, das fiel ja schon ein paar Mal. Als wir jung waren, wir, sagten wir dazu Trend. Heute, Hype ist schneller und kurzlebiger, extremer als ein Trend. Ich habe vor ein paar Wochen, Anfang April, meine Wetter-App aufgemacht und da las ich, Unwetterwarnung vor extremer Kälte. Ich dachte, hui, Anfang April, was muss das sein? Ich guckte rauf, Tiefsttemperatur in der Nacht kann den Gefrierpunkt erreichen. 0 Grad Celsius? Extreme Kälte? Ich kann mich erinnern, mit Rainer waren wir mal in Trien, will das sagen, an der Ostsee. Das war extreme Kälte, minus 26 Grad als Tageshöchsttemperatur. Das war knackig. 0 Grad, extreme Kälte. Aber ihr merkt, heute muss alles ganz extrem sein, übersteigert bis sonst wohin. Unsere Sprache ist voll von Superlativen, Mega, Giga, mehr gibt's gar nicht. Oder doch, keine Ahnung. Sonst erreicht es uns nicht. Das ist Hype. Immer mehr draus machen, als es ist. Was ist also echt und kein Fake? Was bleibt und ist mehr als ein Hype? Und wie kann man das unterscheiden? Ich möchte euch gleich einen kurzen Text aus dem Johannesevangelium vorlesen, damit wir so ein bisschen einordnen können. Ein paar Vorbemerkungen, ganz kurz. Also, es gab in Israel das Laubhüttenfest. Das war eines von drei großen. Was war das? Ihr könnt es ja antworten, ihr habt es ja gelernt. Haha, Prüfungssituation. Ich mag es. Also auf der Seite des Prüfers, ja? Okay. Laubhüttenfest war eines von drei großen Festen. Und die Familien sind dann immer nach Jerusalem gepilgert. Und Jesus hatte ja wie viele Brüder? Jesus. Ich rede von Jesus. Zwei? Drei? Vier? Wir wissen von fünf Brüdern und zwei Schwestern mindestens. Also, Jesus hatte eine ganze Menge als Geschwister. Und diese Brüder sagten, Mensch, Jesus, komm mit nach Jerusalem. Das ist das, was du jetzt brauchst. Wenn dein Stern am Sinken ist, dann mobilisiere deine Anhänger. Geh dahin, wo sie sind. Zeig dich ihnen, begeistere sie, riskiere was für sie. Und Jesus sagte ihnen, nö, ich gehe nicht. Ich habe noch kein grünes Licht von meinem Vater. Also werde ich hierbleiben. Ein paar Tage später ist Jesus dann doch gegangen nach Jerusalem, inkognito. Und dort in Jerusalem wurde schon ganz heiß diskutiert über ihn. Und dann lesen wir diese folgenden kleinen Verse, Johannes 7, Vers 14 bis 18. Als das Fest zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und begann zu lehren. Die Juden waren zutiefst erstaunt, als sie ihn hörten. Woher weiß er das alles, ohne dass er die Schrift studiert hat, fragten sie. Das ist ja schön übersetzt. Richtig, lieb. Klingt ein bisschen anders im Griechischen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich lehre nicht meine eigenen Gedanken, sondern die Gedanken Gottes, der mich gesandt hat. Wer den Willen Gottes tun will, der wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst herausrede. Wer nur seine eigenen Anschauungen vertritt, sucht Anerkennung für sich selbst. Wer aber den ehren will, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und ohne falsche Absichten. Soweit dieser kleine Text. Unsere Frage, was ist echt und kein Fake? Was bleibt und ist mehr als ein Hype? Und zwei Gedankenlinien möchte ich mit euch da anschauen. Die erste, Jesus ist absolut glaubwürdig. Also, auf dem Höhepunkt des Festes fängt Jesus an und sagt, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Und dann legt er ihnen die Schrift aus. Und die Leute reagieren ganz merkwürdig. Sagen, wer ist denn dieser Jesus? Also sie wussten schon, wer es war. Aber mit welchem Recht tritt er hier in den Tempel und lehrt er hier im Tempel? Mit welchem Recht? Er hat doch nie Theologie studiert. Er hat doch auch nie bei einem unserer Rabbis zu Füßen gesessen und sich ausbilden lassen. Wir kennen doch seinen Vater, der hieß Josef. Der war Zimmermann in Nazareth, ganz oben Galiläa. Ja, okay, Josef war ein Experte seines Faches. Aber ehrlich, eine theologische Leuchte war der nicht gerade. Warum also nimmt sich Jesus das Recht heraus, hier im Tempel zu lehren? Das ist ein absoluter Fake, dem können wir doch nicht vertrauen. Und überhaupt, was soll der Hype um diesen Mann? Soll er doch da oben in Galiläa rumwandern? Soll er dort seine Wunder tun? Aber nicht hier in Jerusalem. Hier, das ist eine ganz andere Liga. Was würdest du denken oder was würdet ihr denken, wenn jemand euch derart in Frage stellen würde? Wie würdet ihr reagieren? Was würdet ihr dann entgegnen? Ich kann euch verraten, wie ich damit umgehen würde. Angenommen, einer von euch würde sich jetzt melden und sagen, du da vorne, Frank heißt du, glaube ich, mit welchem Recht predigst du heute hier? Da würde ich mich innerlich wappnen und würde sagen, ich folge einer Berufung Gottes. Und ich habe evangelische Theologie studiert. Und ich habe einen Abschluss als Diplom-Theologe gemacht. Der Bischof unserer Kirche hat mir eine Dienstzuweisung für diese Gemeinde gegeben. Ich bin 20 Jahre hier Pastor. Ich habe jedes Recht, hier zu predigen. Ich würde euch also möglichst ein akkurates Bild von mir geben. Und ganz ehrlich, wenn man sowas macht, wenn man das alles aufführt, was man kann und welches Recht man hat und wie toll man ist, ist das ja auch etwas, hinter dem man sich so verstecken und verschanzen kann. Man schützt sich vor der Infragestellung. Man benutzt Masken. Ich würde also die Maske des Theologen aufsetzen. Und bevor ihr denkt, na, die habe ich nicht geschenkt, du hast andere Masken. Jeder von uns benutzt Masken. Denn wir alle sind angetrieben von einer Sehnsucht. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen angenommen werden. Wir wollen akzeptiert sein. Und deshalb ist es wie so ein natürlicher Reflex, dass wir das Besondere in uns herauskehren wollen, dass wir uns darstellen wollen. Bei manch einem mag das schon früh am Morgen beginnen bei der Frage, was ziehe ich denn an? Schrank auf, 1000 Anzüge. Dann fragt man sich, oh, ihr seid heute so schick. Also euch unterstelle ich das heute nicht. Ihr seid ausgenommen. Aber dann fragt man sich, wen werde ich denn heute treffen? Was habe ich denn heute vor? In welchem Kontext bewege ich mich denn? Wie komme ich darüber? Wie kann ich am besten auftreten? Wie kann mein Erscheinen, mein Äußeres Eindruck schinden? Und unsere Worte sind manchmal auch sowas wie Masken. Wir präsentieren unsere Erfolge und setzen uns damit ins rechte Licht. Und verbergen das, wo wir nicht so gut waren. Da gibt es dann eine Opfermaske. Die anderen sind so, die haben ja die Chance genommen. Oder eine Mitleidsmaske. Oh, mir ging es heute nicht gut. Wir alle benutzen Masken. Fast jeden Tag. Fragt euch mal, macht euch das mal bewusst. Und natürlich wissen wir das voneinander, das ist ja typisch menschlich. Wir wissen voneinander, dass wir Masken tragen. Das macht es manchmal so schwer, einander zu vertrauen. Weil wir uns dann fragen, was ist denn jetzt echt und was ist fake? Was ist denn das, was verlässlich für mich ist? Oder wo wird was aufgebauscht zu einem Hype? Wenn wir zu Jesus zurückgehen und uns das mal anschauen, wie hat er reagiert auf diese Infragestellung? Der hat keine Diskussion angefangen. Der ist nicht in den Selbstverteidigungsmodus übergewechselt. Der hat auch kein Bild von sich dargestellt, von den Anfängen der Welt bis heute zu mir, wie der Herr alles tut. Völlig entspannt sagt er, ich sage euch eins, das, was ich euch sage, und das, was mein Herz so bewegt, das kommt gar nicht von mir. Das ist gar nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich werde dafür keine Urheberrechte reklamieren. Und ich sage euch auch eins, ich habe nicht vor, ein Buch mit meinen Erkenntnissen zu schreiben. Werde ich nicht tun. Ich muss nicht im Mittelpunkt stehen. Weil mir eines wichtig ist, ich möchte den einen ins Zentrum stellen. Meinen Vater im Himmel, Gott, der alle Kraft und Weisheit hat, Gott, der niemals lügt und täuscht, bei dem kein Fake und kein Hype ist. Und weil es mir so gar nicht darauf ankommt, mich ins rechte Licht zu setzen, deshalb dürft und könnt ihr mir vertrauen. Ich kämpfe nicht für mein Ansehen, ich benutze euch nicht, ich bin ganz echt, so wie ihr mich seht. Ich bin glaubwürdig, sagt Jesus. Jesus sucht die Ehre des Vaters. Und deshalb hat er es nicht nötig, Masken zu tragen. Ihn gibt es ohne Fake und Hype. Und das ist echte Demut. Und deshalb kann er sagen, ihr dürft und könnt mir vertrauen. Ich möchte euch das gerne mitgeben. Wenn jetzt diese Zeit kommt und ihr immer mal wieder Entscheidungen treffen müsst, manche sind groß, manche sind eher normal im Alltag. Aber das tief in eurem Herzen habt, Jesus ist vertrauenswürdig, absolut vertrauenswürdig. Er begegnet mir nicht, indem er eine Maske aufsetzt. Heute präsentiert er sich so, morgen ganz anders. Jesus kommt nicht auf euch zu und sagt, ich möchte, dass ihr Folgendes tut, weil ich dann. Er gebraucht euch nicht im negativen Sinn. Ist immer ohne Maske und ganz echt für euch. Das macht ihn so vertrauenswürdig. Er wird euch nicht enttäuschen. Und vielleicht gibt es ja manch einen unter uns, der diese Beziehung zu Jesus so noch nicht eingegangen ist, der vielleicht noch zögert und sagt, na, ich weiß ja nicht. Am Anfang haben wir die Geschichte gehört, Katja hat sie vorgelesen, wie Jesus diese ersten Jünger in seine Nähe gezogen hat. Komm und sieh. Nicht, hier hast du das Programm. Unterschreib. Komm und sieh. Lass dich drauf ein. Geh das Wagnis ein und erlebe, das Wasser wird dich tragen. Letzte Notiz zu diesem Gedanken. Jesus ist absolut glaubwürdig. Ihr braucht Vorbilder in eurem Leben. Wir alle brauchen Vorbilder. Wenn wir keine haben, wird es manchmal richtig schwer. Die Frage ist, wer kann denn ein Vorbild sein, an dem ihr euch orientieren könnt? Wer kann jemand sein, wo ihr sagen könnt, okay, wenn ich mich ihm anvertraue, dann weiß ich, er wird mein Leben in eine gute Richtung mitlenken helfen. Er wird mir zur Seite stehen, weil er mich meint und nicht irgendwelche eigenen Ziele verfolgt. Wer kann euch so ein Vorbild sein? Jesus gibt hier mit seiner Antwort auch einen Hinweis darauf. Er sagt, ihr könnt Menschen vertrauen, die demütig sein wollen, die sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellen, die nicht ständig nur von sich selber reden. Kennt ihr das? So manche Menschen, die kommen in den Raum rein und erzählen von sich und dann sag mal, hallo, ich bin auch noch da. Ist egal, das nächste Stichwort, und erzählen wieder von sich, weil sie selbst im Mittelpunkt stehen wollen. Jesus sagt, wenn es Menschen gibt, die die Ehre des Vaters suchen, denen könnt ihr euch anvertrauen. Solche sucht euch als Begleiter und Ratgeber. Zweiter Gedanke, und der wird jetzt kürzer. Seinen Zuhörern in Jerusalem hat Jesus gesagt, wenn ihr wirklich wissen wollt, ob das, was ich sage, wahr ist, von Gott kommt oder ob es nur auf meinem Mist gewachsen ist, dann macht doch mal folgendes Experiment. Setzt mal um, was ich euch gesagt habe. Seid dazu bereit. Ich finde das krass, was Jesus hier sagt. Das ist so völlig anders, als wie wir Deutsche ticken. Also wir würden sagen, wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, nein, dann gehe ich den Zentimeter nicht. Wir wollen alles debattieren, analysieren, abwägen und dann fangen wir die Runde von vorne an. Debattieren, abwägen, analysieren und dann fragt man sich, sind wir schon einen Schritt vorwärts gegangen? Nö. Wir wollen erst alles klar haben, erst ganz sicher sein. Und im Glauben, da wissen wir so viel, wir wissen alles, wir lesen die Bibel quer und quer und erfahren doch so wenig. Jesus sagt hier, vergesst mal eure Sicherheiten. Vergesst es mal, erst alles in trockene Tücher kriegen zu wollen. Vergesst es mal, dass ihr schon bevor ihr eine Frage stellt, die Antwort wissen wollt. Und geht ein Wagnis ein. Vertrauen, ihr Lieben, ist immer ein Wagnis. Es ist immer ein Schritt auf das Eis und wir wissen nicht, ob es trägt. Wir werden es nur merken, wenn wir diesen Schritt gehen. Und darum sagt Jesus hier, tut das. Geht einen Schritt, geht auf das Eis und ihr werdet merken, dass es trägt. Wer den Willen Gottes tun will, der wird erkennen, ob meine Worte von Gott kommen oder ob ich nur von mir aus geredet habe. So könnt ihr es prüfen. Ihr habt viel gelesen an diesem Wort. Ihr könnt nun sagen, okay, ich teste es mal für mein Leben. Ich setze es mal um. Und das Schöne, was ich hier richtig toll finde, was Jesus formuliert, er sagt nicht, wer den Willen meines Vaters tut. Boah, das wäre ja eine Latte. Gigantisch hoch. Wer von euch hat heute früh, vom ersten Moment des Aufwachens bis jetzt, 100% Willen Gottes getan? Ist überschaubar wenig Zeit, ne? Ihr dürft euch melden. Ich sehe keine Hand. Das wäre lausig für uns, ne? Wenn Jesus gesagt hätte, wer den Willen meines Vaters tut. Aber er sagt, wer bereit ist, den Willen meines Vaters zu tun. Wer ihn tun will. Jesus kennt uns doch. Der weiß doch, wie schnell wir wieder zurückfallen in alte Muster. Wie die Emotionen hochkochen, wie wir unsachlich werden, wie unsere eigenen Wunden sich melden. Der kennt das. Und er sagt, ich messe euch nicht daran, dass ihr alles perfekt macht. Ich will nur wissen, wo euer Herz steht. Wollt ihr meinen Willen tun? Bist du bereit? Jesus sagt also, wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird kapieren, ob das Wort von ihm auch Gottes Wort ist, ob es also trägt, ob es bleibt. Ihr habt im Team Club ganz viel gehört und gelesen, habe ich schon gesagt, ich weiß das auch. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr damit nicht aufhört, dass ihr weiter hört und lest und dass ihr mal an einer Stelle sagt, wenn ihr was verstanden habt, an dieser einen Stelle, heute will ich das mal umsetzen. Nicht 20 verschiedene Dinge. Oh, ich muss das noch hier, noch da, noch und oh. Das ist demotivierend, da kommt man nicht mehr hoch. Eine Sache. Wenn ihr beim Lesen eine Sache merkt und sagt, das sollte ich mal umsetzen, macht es. Das kann sein, dass ihr merkt, Mann, da gibt es in meiner Klasse irgendjemand, der ist immer ausgeeckt. Ich stelle mich mal an dessen Seite. Oder das kann sein, dass ihr sagt, Mensch, meine Eltern haben mich übersehen. Und das hat mir wehgetan. Ich vergebe ihnen das. Das kann sein, dass ihr sagt, ey, ich will nicht mit den anderen mitlästern, weil die immer über Leute andere herziehen. Ich will in meinem Reden anders reden. Gutes reden. Nicht mit den anderen mittönen. Das kann sein, dass ihr sagt, ich möchte mal einer anderen Person erzählen, was Jesus mir bedeutet. Oder ich nehme ja 5 Minuten am Tag in der Zeit, in der ich mit Jesus rede. Oder wenn ich ins Grübeln wieder verfalle, dann lobe ich Jesus erstmal. Das mache ich, damit ich nicht in meiner Spirale runtergezogen werde. Eine Sache. Und das Coole ist, wenn ihr das tut, nur eine Sache, werdet ihr merken, das ermutigt euch selber kolossal. Das stärkt euch. Ihr werdet spüren, dass Jesus sich an euch freut und mit euch ist, weil Gott sich nichts schenken lässt. Gott wartet nicht im Himmel und sagt, jetzt macht alles, was ich sage, sondern Gott sagt, ich habe doch euch gesagt, was ich will, dass euer Leben gelingt. Und dazu will ich euch meine Kraft geben. Dazu will ich euch meine Hoffnung schenken. Und ihr dürft zu meiner Ehre leben. Was ist also echt und kein Fake? Was also bleibt und ist nicht nur ein Hype? Jesus, weil er absolut glaubwürdig ist und weil seine Worte wahr sind. Wir hören jetzt gleich noch diesen Rap. Ich schließe mit einem Zitat aus diesem Rap, dieses Zitat finde ich sehr gut. Ey, wir wollen keinen Trend, das hier bleibt 100%. Verschenke ich mein Leben nicht an Gott, dann ist dieses Leben verschenkt. Amen.